Wir haben in der ersten Lesung schon den Predigtext gehört und jeder weiß ja noch alles auswendig, was da so war, ja. Das ist bei Paulus und dem Römerbrief immer besonders einfach. Nein, Paulus ist manchmal ziemlich kompliziert. Keine Sorge, wir bekommen das hin. Ich erwähne immer noch mal einige Passagen, das ist kein Problem. Zum Beispiel beim ersten Satz, den lese ich uns noch mal vor. O Mensch, du kannst dich nicht entschuldigen. Da haben wir es wieder. Wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Also ich weiß nicht, wer mitgezählt hat. Das sind 8, 9 Mal du und dich. Ja, um was geht's hier? Es geht nicht um irgendwas oder irgendjemand. Es geht um dich und um mich. Das ist Paulus scheinbar besonders wichtig. Das ist Gott besonders wichtig. Und diese ganz konkrete Ansprache erinnert mich an ein Bild, was ich vor kurzem gesehen habe in der Werbung. Da war so ein Mann ein bisschen grimmig schauend, ja, noch grimmiger als ich. Ein Bart noch länger als ich, so ein bisschen spitz. Und dann einen großen Hut mit Sternenbanner drumherum. Er zeigt mit dem Zeigefinger auf dich. Das war ursprünglich ein amerikanisches Plakat für den Ersten Weltkrieg. I want you for US Army. Ich brauche dich für die Armee. Das You, das Du ist nochmal extra verstärkt durch rote Buchstaben. Du bist gemeint. Eigentlich für den Ersten Weltkrieg, aber man findet dieses Bild bis heute immer wieder in Werbungen oder in Jobbeschreibungen. Du bist gemeint, du bist eingeladen, du brauchst dieses Produkt, dieser Job passt genau auf dich. Dieses eindeutige Du, ich weiß nicht, wie es uns damit geht, das weckt bei mir zumindest gemischte Gefühle. Je nachdem, um was es geht, ja. Also zum Militärdienst, da fühle ich mich nicht angesprochen. Da kann er noch so lange auf mich zeigen, da weckt er bei mir keine Empfindungen. Aber wenn ein Kind auf mich zeigt und sagt, du, dich brauche ich, du kannst das, kannst du mir mal bitte helfen? Du schaffst das, du bist gut, ob das nur meine Kinder sind oder andere, ja, dann fühle ich mich angesprochen, wenn jemand sagt, du kannst das, genau du bist der Richtige für mich, da fühle ich mich angesprochen, ja, weil da weiß ich, da ist etwas positive Wertschätzung da und da helfe ich gern. Ich glaube, es geht uns allen so, wenn uns jemand lobt oder uns wertschätzt, dann fühlen wir uns gern angesprochen, ja? Dann lassen wir auch mal mit dem Finger auf uns zeigen, was sonst nicht so schön ist. Aber wenn jemand herausfordernde oder kritische Worte zu sagen hat, ja, dann weichen wir den Fingern aus und gucken so, auf wen zeigt er denn, ja? Dann habe ich Lust auszuweichen oder selber den Finger zu erheben. Wenn es um Versäumnisse geht oder sogar um Schuld, dann gibt es einen normalen menschlichen Impuls, nämlich sich wegzuducken oder abzutauchen in der Anonymität. Ich gucke einfach runter und gucke mal, es wird schon irgendwie an mir vorübergehen. Und vor dieser Reaktion warnt Paulus ausdrücklich. Er warnt davor, vor der eigenen Schuld abzulenken und zu gucken, es wird schon nichts passieren. Oder indem ich am besten noch die Fehler anderer ein bisschen hervorhebe, ja, solange ich über andere rede. Da geht es ja nicht um mich, das ist ja schon mal gut. Solange ich bei anderen suche, was die alles so falsch machen, das sind ja die bisschen im Mittelpunkt und nicht ich. Und wir hören halt sehr eindeutig, du hast keine Entschuldigung, auch wenn du dich zum Richter aufspielst. In einer anderen Übersetzung in der Basisbibel, da heißt dieser erste Vers, wenn du jemand anderen verurteilst, dann sprichst du damit selbst das Urteil über dich. Denn du verurteilst zwar andere, handelst aber genauso. Ich bin gemeint. Es geht heute um meine Versäumnisse und meine Fehler. Du bist gemeint. Es geht heute um deine Fehler, um deine Versäumnisse. Und weiter hören wir. Wir wissen, dass Gottes Urteil richtig ist über die, die sowas tun. Aber Mensch, denkst du, wenn du andere richtest und doch tust du dasselbe, denkst du, dass du dem Urteil von Gott entgehen kannst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld? Der heutige Buß- und Bettag ist eine Aufforderung, ja vielmehr eine Einladung, auf sich selber zu schauen. Früher gab es viele Bußtage in der Gesellschaft. Heute ist Gott sei Dank in Sachsen noch der eine übrig geblieben. Und wenn es um Schuld geht, dann hören wir heute von Paulus, dann ist es etwas sehr Persönliches. Es geht heute nicht um den links oder rechts von mir, es geht um mich. Der Einzelne ist angesprochen. Du aber, mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, du häufst dir selber Zorn an, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des Gerichtes Gottes. Jetzt kommt zu dem Du auch noch der Zorn dazu. Ganz schön steil. Der Zorn ist eigentlich etwas, was nicht so schön ist. Ja, wenn jemand zornig ist, dann sagen wir, beruhig dich mal ganz entspannt. Ja? Aber hier hören wir, dass Gott zornig ist. Wie gehen wir damit um? Solange Gott uns gut tut, dann ist es gut für uns, ja? Und dann haben wir gern mit ihm zu tun und so weiter. Aber sobald wir merken, Gott ist ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen und sein Wille ist irgendwie nicht unserem entsprechend, oder wir erfahren etwas von seinem Zorn, dann gehe ich doch erstmal ein bisschen auf Distanz. So wie wenn jemand sehr laut schreit oder ein bisschen aggressiv wird, ich gehe erstmal ein bisschen zurück. Und manche sagen dann, es gibt ja heute eine große Auswahl bei den Göttern. Ich gucke mich mal um, was es noch so gibt, was vielleicht etwas netter zu mir ist. Aber bei Gott geht es nicht darum, was mir liegt oder was mir gut tut. Die Frage am Buß- und Bettag ist nicht, ob Gott mir gut tut und ob er mir recht ist. Die Frage ist vielmehr, ob ich Gott recht bin. Hören wir dazu die 10 Gebote, allseits bekannt. Und doch ist es gut, immer mal wieder zu hören, die Gebote des Herrn. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und dir es wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deines Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, und du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Vieh und noch alles, was sein ist. Die Frage ist, kann ich vor Gott bestehen? Kann ich mich rechtfertigen? Erfülle ich das? Und ich könnte sagen, na, getötet habe ich noch nicht so viele Menschen in meinem Leben. Die Ehe gebrochen auch noch nicht. Ganz gut, ja? Aber beim ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, spätestens da versagen wir jeden Tag ständig. Viele Dinge sind uns immer wieder wichtiger als Gott. Wir dürfen heute ehrlich werden und ehrlich sein gegenüber uns, gegenüber Gott. Es tut gut, mal ruhig zu werden, still zu werden, zu hören und sein Herz zu prüfen. Und wir hören bei Paulus, Gott wird jedem geben nach seinen Werken. Gott wird jedem geben nach seinen Werken. Das ist auch ganz schön hart. Sowohl Heiden als auch Juden, sie sind beide Sünder. Die Heiden, weil sie Gott nicht kennen und andere Götzen verehren, obwohl sie Gott eigentlich aus der Schöpfung kennen müssten. Aber auch die Juden sündigen, obwohl sie das Gesetz haben und eigentlich wissen, wie sie handeln sollen. Es war damals viel wichtiger, Juden und Heiden. Aber was für uns heute bis wichtig ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen. Alle sind vor Gott gleich. Es gibt keinen Sonderbonus für jemanden, der Pfarrer ist oder im KV ist oder besonders fleißig im Gottesdienst besucht. Es gibt keinen Sonderbonus. Es gelten für alle die gleichen Regeln. Und es sind allesamt Sünder. Sie ermangeln alle des Ruhmes, schreibt Paulus, den sie bei Gott haben sollten. Es ist nicht egal, was du tust, Du bist gemeint. Ich kann nicht in der anonymen Masse der Sünder untertauchen. Immer wieder hat Jesus darauf hingewiesen, es gibt eine Unterscheidung zwischen den Gerechtfertigten und den Nicht-Gerechtfertigten. Es ist nicht alles ein Brei irgendwie, alles irgendwie egal. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Und andererseits Ungnade und Zorn, denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen. Die Bibel macht an keiner Stelle einen Hehl daraus, dass es ein Gericht geben wird am Ende der Zeit. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir das jedes Mal. Er wird kommen, Jesus Christus wird wiederkommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und Jesus hat darauf hingewiesen, zum Beispiel Evangelium, es gibt ein zu spät. Ja, es gibt auch eine Zeit der Geduld und es ist eine Zeit der Gnade, aber es gibt ein zu spät. Ich weiß nicht, wie dieses Gericht im Einzelnen aussehen wird, doch mir ist eines klar und wichtig. Da geht es im Gericht nicht darum, eine anonyme Masse. Da kann ich nicht einfach so untergehen und mich durchducken. Da geht es nicht um ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Gemeinde. Im Gericht geht es immer noch um den Einzelnen, um dich und um mich. Das ist der ganze Ernst unseres Glaubens. Heute zum Bußtag wird es deutlich. Über das Gericht Gottes zu sprechen, macht man nicht gern, deswegen machen es manche gar nicht mehr. Das wäre aber auch falsch. Ich glaube, wichtig, dass darüber zu sprechen ist. Zum einen, weil klar ist, bei Gott ist nicht alles egal, was auf der Erde geschieht. Es wird nochmal über alles Recht gesprochen, auch über alle Ungerechtigkeit, die geschieht und die nicht immer auf Erden Gerechtigkeit erfährt. Es wird nochmal über alles Gerechtigkeit gesprochen. Und zum anderen, das Gericht Gottes hat vor allem ein Ziel. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht um Angst oder Panik zu machen. Es geht darum, die krasse, vergebende Gnade von Gott deutlich zu machen. Das Gericht dient dazu, die Gnade Gottes nicht gering zu schätzen. Ich kann die Gnade gering schätzen, wenn ich mir zu sicher bin, das wird schon und das ist schon klar, ja, alles gut. Aber Gnade Gottes steht mir nicht zur freien Verfügung. Schon im Alten Testament hat Gott zu Mose gesagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Wem ich barmherzig bin, dem bin ich barmherzig. Paulus zitiert das nochmal in Römer 9. Der Mensch kann sich die Gnade nicht verdienen, nicht raussuchen. Es ist Gottes Geschäft. Die Gnade Gottes bleibt immer ein Geschenk. Ja, wir sind Sünder und wir sind Schuldige. Und das muss man auch erstmal hören und stehen lassen. Und gleichzeitig müssen wir immer sagen, auch heute, ich kann mich nicht selber entschuldigen, aber ich kann um Entschuldigung bitten. Und ich kann entschuldet werden. Ich kann entlastet werden. Das ist das Großartige, das ist die wunderbare Botschaft von Jesus. Nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch eigene Werke, sondern durch das Bekenntnis. Es tut mir leid, kannst du mir bitte verzeihen? Das ist nicht schwer und doch ganz schwer, denn ich gestehe mir ein, ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht, bitte verzeih mir, ich muss umkehren, ich muss umdrehen. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Allein aus Glauben, allein aus Gnade. Das ist die wunderbare Botschaft, das Geschenk Gottes an uns Menschen, seine Gnade. Und hier gilt, Gott sei Dank, genau wie bei der einzelnen individuellen Schuld. Du bist gemeint, es geht um deine Schuld. Genauso auch bei der Vergebung. Es geht um dich, dir ist vergeben. Du brauchst dich nicht länger quälen oder denken, gilt das auch für mich? Ja. Die Gnade gilt auch für dich. Vergebung gilt gerade auch für dich. Du bist gemeint. Gott wendet sich ganz persönlich jedem Menschen zu, dir und mir. Immer wieder neu. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und aus dieser Freude heraus, aus dieser Gnade heraus, aus diesem Beschenktwerden, da fällt es mir doch viel leichter, meine Schuld zu bereuen und zu bekennen. Und Paulus schreibt diesen wunderbaren Satz, der mir ganz besonders ins Auge gestochen ist. Weißt du nicht, Römer 2, Vers 4, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Weißt du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Umkehr führt. Weißt du nicht, es ist nicht Gottes Zorn oder Gottes Strafe oder Gottes Anspruch oder das Gesetz. Nein, das ist die Güte Gottes, die Liebe Gottes, die will dich auf einen guten Weg bringen. Wenn ich aus Angst handle, ich mache mal lieber alles richtig, damit ich nicht bestraft werde, ja? Oder wenn ich aus Berechnung handle, ich tue jetzt was Gutes, damit ich dann was Gutes bekomme. Da schwingt doch immer die Sorge und die Unsicherheit mit, ich könnte scheitern. Und ich könnte ja doch irgendwann mal etwas falsch machen und dann ist alles im Eim. Ich denke nicht, dass Gott sich ein Leben für uns so wünscht. Deshalb liebt er uns zuerst. Deshalb hat er uns die Schuld vergeben und bietet es uns immer wieder an. Das ist der Kern des Buß- und Bettages. Ich bin gemeint. Es geht um meine Schuld, um meine Fehler. Und es geht um die Vergebung, die mir gilt. Es geht um deine Schuld heute an diesem Tag. Und es geht um die Vergebung, die dir persönlich gilt. Und heute ist Zeit, persönlich zu schauen, was ist denn bei mir gerade dran, an welcher Stelle ist denn das gerade der Fall? An welchen Punkten führt mich Gott auf einen guten neuen Weg? Weißt du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Umkehr führt?